Die Jungfrau von Voltaire. 19. Gesang. Tod des tapferen und zärtlichen La Trimouche und der reizenden Dorothea. Der Herzog Tyrconnel wird Einsiedler. Schwester des Todes, unerbitterlicher Krieg, du blutiges Ungestüm aus Atropos Schoß geboren, wie haben deine Untertanen schon die Erde entvölkert? Du hast sie uns mit Tränen und Blut bedeckt. Wenn aber die Liebe noch ihre eigenen Unglücksfälle, denen des Mars hinzufügt, wenn die Hand eines zu zärtlich Liebenden von Gunstbezeugungen trunken, Blut vergießt, das er verwehrt, ja, dass er mit dem Leben nur erkaufen möchte, wenn er mit einem wegverirrten Dolch den holden Busen trifft, den seine brennenden Lippen mit rührenden Spuren sonst versahen, wenn er im Licht des Tages dies geliebte Angesicht, welches die Liebe ausatmete, erblickt, dann übt die Schilderung des Gegenstandes mehr Wirkung auf empfindsame Seelen aus, als wenn von 100 Kriegern man erzählte, die ihr Schicksal vollendeten, um von einem Könige bezahlt den Tod zu leiden. Karl, von den königlichen Truppen umschlossen, war wieder im Besitz jener falschen Vernunft geraten, der naturverfluchten Gabe, aus der so viel gemacht wird, und er bediente sich ihrer, um neue Kampfgelegenheit zu suchen. Man hatte, ihr entsinnt euch, den Weg in Richtung der Stadtmauern eingeschlagen, jenem Schlosse zu, das ihm ein adliger und sicherer Zukunftsort geworden war und wo man Maßwaffen in großer Zahl verwahrte. Eine Anhäufung von Lanzen und Pfeilen und die Kanonen, die der Höllenschlund in seinem Eifer zu furchtbarer Verwendung geschmolzen zu haben schien. Schon sah man fern der Türme Gipfel in den Himmel steigen. Die Truppe zog mit Hast in schnellem Marsch vorwärts, von Hoffnung und auch von leiser Furcht erfüllt. Doch La Trimouche, der neben seiner Dame mit kleinen Schritten herging und von seinen Flammen sprach, verfehlte jetzt den Weg, indem er eine andere Richtung einschlug. In einem Tal, wo klare Wasser rannen, im Grunde eines immergrünen Hains jener Zypressen, welche die Natur als Pyramiden formte und deren Gipfel 100 Wintern trotzte, gibt es Höhlen, wo oftmals die Najaden und Sylphiden hinkommen, um die Kühle zu genießen. Ein klarer Bach fällt dort, geheim als ruhige Wasserfläche abgeleitet, in 20 Fällen nieder. Ein grüner Teppich breitet sich gleich daneben aus. Quendel, Melisse, der Jasmin und die Narzisse scheinen den Schäfern in der Runde zuzuwinken. Ruht euch auf diesem Bett der Liebe aus. Der Poeterina vernimmt aus Herzensgrund erfreut diese liebliche Rede. Der Atem Zephyrs, Ort und Zeit, seine Zärtlichkeit, sein Alter, vor allem seine Dame, entzünden seine Wünsche. Die beiden Liebenden steigen von ihren Pferden, legen sich nebeneinander auf den Rasen hin und pflücken Blumen. Und gleicherzeit pflücken sie auch Küsse sich wechselseitig von den Lippen. Mars und Venus, aus der Wolkenbreite schwebend, sahen noch niemals Gegenstände, die ihrer würdiger gewesen wären. Die Nymphen zollten ihnen aus des Wassers tiefe Beifall, ja selbst die Spatzen und die Tauben nahmen daran ein Beispiel und liebten umso mehr. Im Walde selbst befand sich eine Kapelle, den Toten geweiht, und wo man tags zuvor die sterbliche Hülle Johann Chandos begraben hatte. Zwei Vikare, mit weißem Talar bekleidet, beteten in Eile ihr De Profundis her. Paul Tyrconnel wohnte der Handlung bei. Nicht etwa, dass ihm diese fromme Übung just nach Geschmack gewesen wäre, aber er fühlte sich dem Verstorbenen verbunden. Er war der Waffenbruder des kühnen Chandos. So stolz wie er und ebenso ausschweifend kannte er weder Liebe noch Tränen. Er hatte noch einen Rest von Freundschaft für Johann Chandos zurückbehalten und schwur in seiner Heftigkeit zu Gott, dass er sich rächen würde. Und zwar dies mehr im Zorn als aus Mitgefühl. Vom Winkel eines Fensters erblickte er die beiden Pferde, die vergnügt über die Weide liefen, als er ihnen nahte. Wandten sie mit ihren Hinterfüßen ausstoßend sich dem Brunnen zu, wo sich die Liebenden in Hingerissenheit einander ganz ergeben hatten und mit sich selbst beschäftigt niemanden sehen wollten. Paul Tyrconnel, dessen unmenschliche Bosheit nicht zuließ, dass der Nächste sich vergnügte, knirschte mit den Zähnen und rief aus: »Schamlose! So also tut hier eines Heldenmahnen Schimpf an! Schmachvoller Auswurf eines schamlosen Hofs! Ihr niedrigen Feinde unterliegt ein Engländer! So feiert ihr dies seltene Ereignis! Ihr schmäht ihn hier im Herzen des Heiligtums und kommt und küsst euch gerade angesichts der ehrwürdigen Grabstätte. Kannst du nicht, ungeziemender Ritter, den für die Weisheiten des Lebens besseren Sinn hier zeigen, solltest du nicht einsehen können, welch ein Held hier sein Talent frühzeitig begraben musste? Oder warst du es selbst vielleicht, du Ungeheuer, das mit schwacher Hand in unbewachtem Augenblicke ihn fällte? Du antwortest mir nicht, blickst nur dein Liebchen an. Fühlst keine Scham und nicht verwirrt sich dein Gemüt?« Hierauf erwiderte Latrimouche: »Ich war es nicht. Nicht mir hat Gott den Ruhm verliehen, sondern dem Helden, dessen Tapferkeit er dazu auserwählte. In Ehren kämpfte ich zwar gegen Chandos, allein eine glücklichere Hand als meine war's, die seinem Schicksal auf dem Marsfeld je ein Ende machte. Doch möglich ist's, dass mir der Himmel heute noch vergönnt, auch meinerseits, nun einen frechen Briten zu bestrafen.« Gleich wie ein Wind, der erst mit frischem Murmeln des Wassers Oberfläche pfeifend bewegt, sich dann erhebt, Schild, Schiffer schreckt und überall Entsetzen und Todesangst verbreitet, bereiteten sich Latrimouche und der grausame Tyrconnel zum schreckensvollen Zweikampf vor, mit zornigen Drohungen den Kampf einleitend. Beide waren sie ohne Helm und Rüstung. Da der Poeterina neben seinem Mailänderin auf das Rosenblumenlager hin Küras, Lanze, Säbel und Pickelhaube geworfen hatte, sowie den ganzen Harnisch abgelegt, um sich für die Liebe freier zu fühlen. Auch Tyrconnel, der sonst immer bewaffnet war, hatte in der Kapelle seinen Helm, den glänzenden Küras und seine Armschienen einem Knappen übergeben und nur das schöne Wehrgehänge behalten, mit dem er seine funkelnde Lanze stützte. Er zog sie jetzt hervor und augenblicklich hob sich Latrimouche hoch. Kochend vor Zorn rief er: »Grausames Ungeheuer, warte, bald wirst du sehen, was ein Schurke verdient, der, einem Heuchler gleich, ein Stelldichein von Liebenden in Verwirrung setzt!« Und als er das gesagt, bedrohte er ihn wie Hektor einst den Menelaus unter den trüben und schuldbewussten Augen der Helena getan und führte gegen den Engländer einen gut gezielten Stoß. Wald und Luft und Himmel dröhnten jetzt in von den durchdringenden Schreien der Dorothea wieder, die niemals sich von Liebe hingerissener empfunden hatte und deren zärtliches Gemüt noch nie in gleiche Wirrnis kam. »Was? Auf dem nämlichen Wiesengrund, wo ich die reinsten Wollustfreuden kostete, das soll, ihr Götter, ich verlieren, was ich liebe? Ach, Liebster, ach, Barbar, du kalter englischer Barbar, durchbohr doch meinen Busen lieber als den seinen!« Und indem sie noch so spricht, mit schnellen Schritten läuft und ihre Arme ausgebreitet hält, stürzt sie sich zwischen beide Kämpfer. Denn eben schon streifte der furchtbare Stoß die seidige Brust des angebeteten Mannes. Der schöne Franzose, den der wunde Stachel reizt, will sich nun auf den Briten stürzen. Doch Dorothea wirft sich zwischen beide. »O, du Gott der Liebe! O, du Himmel! O, du Schreckensschlag! O, welcher Liebende hält aus, das zu vernehmen, was ich nicht sagen kann, ohne meine Schriften mit Tränen zu benetzen? Ist's möglich, dass der allerschönste Liebende, der jemals selber blühevoll von süßesten Begünstigungen bedacht war, seine reizende Herrin habe treffen können? Wie ein tödlich Eisen, eine blutige Klinge durchbohrten dieses Herz, den Sitz der Liebe, die immer nur für ihn geflammt. Sie kommt ins Wanken, fällt in Todesohnmacht, nennt noch einmal Latrimouche, und schon bemächtigt sich der Tod. der eisige, unerbitterliche, dieser lieblichen Seele. Zum letzten Mal strengt sie sich an, die Augen zu öffnen, die schon die ewige Nacht ihr schließen wollte. Und nun, indem die schwache Hand noch einmal leis die Brust des Liebenden berührt und ihre Lippen die Unsterblichkeit der Liebe heraufbeschwören, haucht sie die Seele unter Tränen aus. »Ich liebe, ach, ich liebe«, sind die letzten Worte, welche diese Treuliebende von sich gab. Aber vergebens. Denn ach, Latrimouche, der ohne Bewusstsein neben ihr hingestürzt war, hörte sie nicht mehr. Auch ihn umgaben, wie es schien, des Todes Schatten. Er lag in ihren Armen, von ihrem Blut gefärbt und fühlte es nicht. Bei diesem entsetzensvollen, zärtlichen Anblick blieb Tyrconnel erst einige Zeit vor Schrecken wie zu Eis erstarrt. Auch der Gebrauch der Sinne wurde bei ihm ganz aufgehoben. Das Mitleid aber, das ein liebenswürdiges Naturell doch stets empfindet, bewog ihn, Dorothea Hilfe zu leisten. Doch fand er an ihrem Halse hängend zwei Bilder. Das eine stellte Latrimouche dar, mit dem blonden Haar und jenen süßen und stolzen Gesichtszügen, die sich im glücklichen Verein dort mischten. Das andere aber, welche Überraschung, stellte ihn selber in seiner Jugend dar. Und ins Gemüt fällt ihm der helle Strahl einer Erinnerung, wie eines Abends nach Mailand reisend, er die schöne Caminetta kennenlernte, die adlig und zugleich galant war und der er dann zum Abschied sein Bild zurückgelassen hatte. Hier fand er dieses wieder. Denn Dorotheas Mutter war sie gewesen. Und er, wie er sich eben überzeugte, war ihr Vater. Für harte Hochgemute und doch großmütig empfindende Menschen, wenn es so geartet einmal die ganze Bitterkeit des Schmerzes erfahren, wird der Eindruck so tief, wie er sonst nie das Herz berührt, dass dem Leiden im Allgemeinen leichter offen steht. Dem stolzen, unbeugsamen Briten, da er die schöne, tote Tochter sich zu Füßen liegen sah, traten zum ersten Mal im Leben die Tränen in die Augen. Und 100-mal umarmte und küsste er sie und verfluchte das Missgeschick der Kriege, wobei er heulte, dass die Wälder staunten, und schließlich stürzte er ohne Atem und Stimme nieder. Da öffnete Latrimouche, der langsam wieder zu sich kam, die Augen. Doch alsbald fiel ihm ein, was denn geschehen war. Er fühlte, dass er für dahin das Leben nur verschmähen könne, zog die Mörderwaffe, die den entzückenden Busen seiner Geliebten durchbohrt hatte, stellte den Griff hin auf das rote Gras und, nachdem er sich mit aller Kraft auf ihre Spitze stürzte, stieß er sie tief hinein und badete die tote Dorothea in seinem Blut. Tyrconnels laute Hilferufe zogen das Gefolge von Knappen und Priestern herbei, die entsetzt vor dem bejammernswerten Schauspiel in Rührung zerflossen und gerade noch rechtzeitig verhinderten, dass Tyrconnel die beiden Liebenden in den finsteren Aufenthalt hinabbegleitete. Als sich sein Schrecken um ein geringes nun gelegt und er von Neuem zu sich selber kam, ließ er die beiden unglücklichen Liebenden auf eine von Lanzen gebildete Bahre legen und nach dem königlichen Lager bringen. Und groß als ihre einzige Geleitschaft reichliche Tränen fluten auf den Weg. Seit diesem Ereignis verachtete er nun jedes Weib und jedes Mädchen und kündigte der ganzen Natur die Fehde seines Herzens an. Er ließ sich einen Bart stehen und dienerlos mit stumpfen und dunklem Blick, ohne zu reden und mit gramverzerrter Seele, führt ihn die schwarze Stimmung fort nach Paris, fern den Ufern der Loire. In wenig Tagen kommt er nach Calais, besteigt ein Schiff, erreicht sein heimatliches Land, wo selbst er dann das mönchische Gewand des heiligen Bruno anlegt und in seiner tödlichen Verzweiflung den Himmel zwischen diese Welt und sich selber setzend, dieses Leben flieht. In immerwährendem Fasten und trotz geborenem Schweigen führt er ein mönchisch Dasein, ohne doch wirklich jemals geistlicher geworden zu sein. Als König Karl, Agnes und seine Krieger den schmerzensvollen Trauerzug an sich vorüberwallen sahen und man das edle Liebespaar, das sonst so schön von Ansehen und so glücklich war, nun blutbedeckt und staubbeschmutzt erblickte, da erschraken alle auf das Heftigste und alle Augen netzten Tränen. Weniger weinte man an jenem Schreckenstage, da Hektor des Todes Beute ward und Achilles ihn mit gebundenen Füßen und herabhängendem Kopf hinter dem Wagen herschleppte, der über den Toten hinflog. Denn Andromache lebte wenigstens noch, als ihr Gatte die finsteren Ufer überschritt. Die schöne Agnes drückte zitternd sich an den König. Ihren Augen entflossen helle Zähren und endlich sagte sie zu ihm: »Ach, teurer Freund, vielleicht werden wir auch eines Tages so in das Reich der Toten eingebracht. Ach, möchte dann doch meine Seele so wie mein Körper mit der eurigen vereint sein.« Bei diesen Worten aber bewölkte sich die Stirn Johannas. Denn sie sah, wie große Furcht und wie viel der Verweichlichung sie in die Tiefen der Gemüter tragen konnten. Darum sprach sie: »Nicht solche Klagen oder schluchzende Laute. Kein Geschrei und keine Tränen können dieses edle Liebespaar noch rächen, sondern nur ein unerbittlich Blutvergießen. Lasst uns daher morgen die Waffen ergreifen und richtet euer Auge, großer König, auf die Wälle von Orléans, wo immer noch der Engländer die nachbarlichen Felder mit eures Volkes Blut tränkt. Kommt, rüstet euch und folgt dem großen Ziele eures Muts. Das schuldet ihr den blutigen Schatten La Trimouche und seiner Dorothea. Denn einem Könige ziemt der Sieg, nicht aber Seufzen und Tränen vergießen. Reizende Agnes, auch ihr beendet diese verweichlichende Hingabe an eure sanfte und schöne Seele. Ihr solltet vielmehr dem Geliebten Gefühle einflößen, die seiner Krone wert sind.« Doch Agnes sagte: »Ach, was verlangt ihr denn von mir? Lasst mich doch weinen!« Weiter geht es in der nächsten Folge mit dem 20. Gesang. Und ich verrate euch schon mal, hier steht, wie Johanna einer seltsamen Versuchung ausgesetzt ward über die zärtliche Verwegenheit ihres Esels und wie schön sie ihm widerstand.